Face to Face, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Leben. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, echte Geschichten aus unserer Praxis. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir da sind. Mein Name ist Laura Messina. Ich bin individualpsychologische Beraterin und Coach für berufliche Neuorientierung und Berufung.
Ich bin Isabel Sproll, eure individualpsychologische Beraterin, und ich biete Paar-, Single- und Veränderungsberatungen an.
Mein Name ist Janet Papadopoulos. Ich bin auch individualpsychologische Beraterin, Schwerpunkt Familie.
Und heute geht es um das spannende Thema Prüfungsangst. Ab wann redet man von Prüfungsangst? Was steckt dahinter? Und was kann man dagegen machen? Die Laura hat entschieden, einen Fall mitgebracht dazu.
Ja, danke vielmals, Isabel. Ich bringe heute einen Querschnitt rein von verschiedenen Klientinnen und Klienten mit dem Thema Prüfungsangst. Jetzt aber, bevor wir weiter ins Thema einsteigen, wann redet man überhaupt von Prüfungsangst? Eine gewisse Nervosität ist ja normal bei Prüfungen, mhm, und sogar auch gut. Man kann sagen, sie hilft uns sogar bei der Konzentration. Das sind ja die ganzen Hormone, die da mitmachen, Adrenalin. Von dem her ist das durchaus positiv. Jetzt gibt es aber Situationen, wo die Angst wirklich Überhand nimmt. Und dann kann man von einer Situation reden, zum Beispiel, wenn man jetzt merkt, jetzt droht ein Blackout, man weiß plötzlich gar nicht mehr, was man sagen will oder was man vorbereitet hat. Oder man spürt Herzrasen oder man fängt an zu zittern. Oder sonst körperliche Symptome wie Magenprobleme, Konzentrationsstörungen, Atemnot. Und das sind natürlich dann schon Zeichen, wo man nicht mehr von einer normalen Nervosität redet, sondern eben merkt, ja, das ist einfach zu viel in dem Moment. Und mir persönlich hilft eine Skala-Frage bei dem, dass ich mir wie sage, oder auch bei den Klienten frage, wie hoch würden die Leute die Angst einstufen, jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn jetzt eine Szene wirklich die absolute Notsituation ist, wo es nicht geht, und ein 1 so der Moment wäre, wo man würde sagen, ja, moll, also für mich Prüfung überhaupt kein Thema. Und ich persönlich denke jetzt, bei einem 8, da läutet wirklich schon die Alarmglocke. Das ist dann schon, da sind die Gefühle schon sehr ausgeprägt. Und ich denke jetzt mal, alles, was so bei einem 4 umeinander ist, denke ich, kann man gut handeln mit einer guten Nervosität. Ja, aber jetzt würde es mich natürlich interessieren, wie ihr das seht. Auf dieser Skala, was denkt ihr, wo fängt bei euch so die Notsituation an?
Ich würde, glaube ich, sagen, so bis 4, 5. Ich habe das Gefühl, ich bin gewöhnlich da bei 4, 5, vielleicht noch 6. Vor allem bei mündlichen Prüfungen habe ich schon physische Symptome. Ah. Also, ich kann sagen, wenn ich Herzklopfen habe, zum Teil bekomme ich so rote Flecken am Hals oder so von der Spannung. Ich würde sagen, so bis 4, 5, 6 ist es noch sogar handelbar. Aber nachher denke ich, wird es schwierig, ja, von meinem Empfinden. Ja.
Mhm. Ich glaube im Fall auch, also wenn wir jetzt sagen von 0 bis 10, dann wäre das 5 so schön in der Mitte. Also alles, was drunter ist, geht noch irgendwie, und alles, was dann drüber ist, wird dann langsam schwierig.
Ja, Isabel hat jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, wie es bei ihr ist, bei den mündlichen Prüfungen. Wie ist das bei dir? Kennst du das Thema auch, Janette, Prüfungsangst?
Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich gut vorbereitet an eine Prüfung gehe und das Gefühl habe, hey, ja, ich weiß, um was es geht, dann gehe ich schon mal ganz anders dort her und lasse mich dann nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Aber wenn ich von Anfang an schon das Gefühl habe, ich hätte vielleicht einen dicken mehr können machen oder ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, bis die Prüfung kommt, dann gehe ich schon recht nervös dort her und dann kann es schneller passieren. Aber das sind wie so Sachen in der mündlichen Prüfung, man sieht es mir jetzt nicht gerade an, aber ich merke es natürlich selber schon, dass ich sehr am Flattern bin. Und beim Schriftlichen, da kann ich mich mehr fokussieren, das ist dann wie einfacher, genau.
Mhm. Okay, ja, sehr spannend. Da sieht man eben, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich finde zum Beispiel mündliche Prüfungen, das macht mir jetzt gar nichts. Also gar nichts. Ich sage jetzt mal, das ist sehr erträglich, weil ich weiss, ich kann da argumentieren, ich kann vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, meine Stärken zum Ausdruck bringen, auch wenn die Frage vielleicht nicht ganz genau so beantwortet ist. Und bei der schriftlichen denke ich jetzt eher, da muss ich genau das anschreiben, was erwartet ist. Und ja, das kann man nachher schwarz auf weiss dann bewerten. Von dem her finde ich das sehr spannend, dass eben so das Erleben ganz unterschiedlich ist. Ich denke, was ganz wichtig ist beim Thema Prüfungsangst, und das ist auch die Erfahrung, die ich aus der Praxis mitnehme, ist, dass viele Leute das Gefühl haben, ja, dass das eine Schwäche ist oder sie machen sich selber Vorwürfe und sie kommen schon so mit einer Haltung teilweise im Sinn von, wieso kann ich das nicht und ich könnte ja einfach abliefern und ja, ich lerne einfach nicht genug. Und da ist es mir wichtig, dass es, ja, dass man anerkennt, dass es wirklich eine übersteigerte Angst kann sein, die dahinter ist. Und da kann man nichts dafür. Also das ist wirklich ein psychologisches Thema in dem Sinn, wo man kann anschauen kann. Und mir ist es wichtig, da wirklich liebevoll dran anzugehen und zu sagen, hey, ich schaue jetzt mal dran her und es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern was kann ich machen? Und wirklich das Anerkennen, dass eben an eine Prüfung geht mit so Ängsten, das ist eine riesige Leistung. Das darf man nicht vergessen. Das ist eine riesige mentale und körperliche Leistung, wenn man so unter Ängsten leidet.
Mhm, definitiv, ja. Was hast du das Gefühl, woher kommt eigentlich die Prüfungsangst und ab wann wird es ein Problem?
Ja, wie so oft finden wir die Antworten in der Kindheit und zwar in unserem Lebensstil. Lebensstil, das heisst, der beinhaltet die Art und Weise, wie wir uns über uns denken, über unser Selbstbild, wie wir die Welt erfahren, ob wir denken, die Welt ist gefährlich oder die Welt ist ein wundervoller Ort. Es ist einfach unser Innenleben, das, wo wir, ja, so wie wir durch die Welt gehen, mit den Rückschlüssen, die wir aus der Kindheit gezogen haben. Und dort liegt auch die Knacknuss, sage ich jetzt mal. Es ist nicht die Prüfung selber, die das Problem ist, die Prüfungssituation, sondern es sind die Rückschlüsse, die wir irgendwann in der Kindheit gezogen haben über uns, die dann eben das Ganze schwierig machen. Und spannend ist, bei allen Klienten und Klientinnen, die ich bis jetzt hatte, gibt es so einen gemeinsamen Nenner. Und zwar, gerade wenn ich mit Kindheitserinnerungen arbeite, dann sieht man eigentlich immer, dass im Zusammenhang mit einer Prüfung sehr unangenehme Gefühle entstanden sind. Und das kann sie entweder während der Prüfung oder auch nach der Prüfung. Also typischerweise kommen so Erinnerungen auf, wo die Klienten sich in der Schule wiederfinden. Also so eine Situation, ich bin dort gesessen und der Lehrer oder die Lehrerin hat etwas gefragt und ich konnte keine Antwort geben. Das ist eigentlich so das Typische. Und die Gefühle, die nachher mit dem zusammengehen, sind Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit. Mhm. Manchmal auch Scham. Man fühlt sich dann wie ausgeliefert. Und man ist dann wie in einer Schockstarre. Es geht einfach nichts mehr.
Mhm. Ja, das ist ja schon nachvollziehbar, dass so. Das sind ja heftige Gefühle, die du jetzt da beschrieben hast, oder? Mit Starre, mit ausgeliefert sein, mit Ohnmacht. Und dass das eben auch prägend kann sein für später, kann ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, dass die Ursache von da kommt, ja.
Also du meinst ja vor allem auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die Situationen, wo du in der ganzen Klasse bist, gell? Und der Lehrer dann irgendeine Frage stellt und dann musst du vor allem sofort abliefern und dann bist du auch wirklich bloßgestellt, wenn du es dann nicht weisst. Also ich kann mich da gerade gut in die Situation hineinversetzen und das habe ich immer sehr unangenehm gefunden.
Ja, absolut. Genau, also wenn dann noch das innerhalb von der Klasse ist, dann kommt wie nochmal ein Faktor dazu, dann sind noch mehr Augen dabei, die da zuhören und wo nachher, je nachdem eben, was man für Erfahrungen gemacht hat, dass man kann sagen, ja, die anderen denken, ich bin blöd oder wieso kann denn die das nicht? Oder ja, also es ist, das Ausgeliefertsein ist grauenhaft.
Ja, und man kann ja auch Pech haben und plötzlich lachen jemand aus der Klasse. Oder? Mhm. Und das tut es ja dann vielleicht noch verstärken. Oder? Man lacht mich aus, wenn ich die Antwort nicht weiss.
Ja.
Oder es gibt irgendeine Reaktionen von, ja, absolut nachvollziehbar, ja.
Genau, und das Schlimme ist ja dann, also nicht das Schlimme, aber ich sage jetzt mal, das wirkliche Problem ist ja nicht einmal das Lachen in dem Sinn, sondern das sind dann eben die Rückschlüsse, die man dann daraus zieht. Also zum Beispiel, ich bin dumm oder ich bin doof oder ich kann nichts, mhm, oder ich bin zu wenig gut, um dazugehören. Und das ist das, was darunter liegt. Es ist nicht die einmalige Situation, sage ich jetzt mal, weil ich denke, wenn man jetzt sattelfest ist im Selbstwert und jetzt lacht jemand, dann theoretisch könnte man ja auch mitlachen und sagen, ja, das war jetzt wirklich doof gewesen, oder? Aber es ist dann wie so das, was drunter ist, die Angst, dass man wie könnte aufdecken, dass man eben nicht genug gut ist.
Ja, ja, es ist einmal mehr wieder die Bestätigung von dem berühmten Satz von Alfred Adler, oder Begründer von der Individualpsychologie, was sagt, es ist nicht das, was wir erleben, was ich spreche, sondern die Interpretation von dem, was wir erleben.
Ja, absolut. Ja. Und was dann auch spannend ist, ist, manchmal entstehen die Situationen nicht einmal während der Prüfung, sondern nach der Prüfung. Dass dann wie ja, in der Praxis so Erinnerungen aufgerufen werden von, ich habe mein Zeugnis heimgebracht und meine Mutter hat angefangen zu brüllen. Mhm. Weil sie gedacht hat, ui nein, also ja, was wird denn mal aus dir? Und das ist natürlich auch ein grauenhaftes Gefühl für ein Kind.
Natürlich.
Die eigene Mutter so zu sehen und zu denken, ui nein, also ich bin ja wirklich ein Problemfall.
Mhm.
Oder dann auch oder ein Vater, wo dann wirklich ja, das Kind fertig macht und sagt, ja, schon wieder hast du es nicht geschafft und schau mal, was stimmt denn nicht mit dir? Alle anderen sind in der Lage, gute Noten heimzubringen, aber nur du nicht. Und ja,
also vielleicht kann man jetzt auch gerade die Geschwister-Thematik reinbringen, oder? Vielleicht hat das eine Geschwister die super Note und das andere nicht und dann wirst du voll verglichen. Danke vielmals,
ja, sehr nett. Genau, das kann dann wie auch noch dazukommen. Und dann ist es wie auch nachvollziehbar, dass man dann eben zu Vermeidungsstrategien greift. Ist ja klar. Das wissen wir auch aus der Individualpsychologie, dass wenn etwas bevorsteht, wo man auf gar keinen Fall wieder wird erleben oder ich sage jetzt mal, das Potenzial drinnen wäre, eben für die schlimmen Gefühle, dass man dann wirklich mit allen Mitteln versucht, dem auszuweichen. Und da liebe ich unser Hirn und eben den Lebensstil, weil wir sind so kreativ im Gestalten von unserem Leben, im Gestalten von diesen Strategien, mit natürlich einem höheren Preis, den man dann zahlt. Mhm. Aber es ist wie so, es ist absolut nachvollziehbar, dass wir die Strategie wählen, um ja nicht wieder in die Situation hineinzukommen.
Absolut. Vermeidung ist ja eine Strategie, die viele wählen, wenn man Sachen hat, die einem triggern oder die man nicht mehr erleben will. Von dem her macht es Sinn, ja, dass man dann vielleicht eine Ausbildung gar nicht startet, weil man weiss, da müssen wir eine Prüfung machen. Oder?
Ja.
Und da steht man natürlich extrem im Weg, sich selber. Ja.
Ja, also das ist übrigens ein Thema, Isabel, wo ich wirklich jetzt gerade auch vermehrt in der Praxis habe, dass die Leute wirklich schon gar nicht mit Ausbildungen anfangen. Ja, es ist, wie du sagst, man steht sich dann dermaßen selber im Weg, weil man hat einen Traum, man hat ein Ziel, man hat etwas, wo man weiss, das will die Herren, aber ja, die Angst ist dermaßen gross und natürlich, wenn man etwas anfängt, dann eine neue Ausbildung, dann kommt man halt in solche Situationen.
Genau, und das ist auch ganz eine entmütigte Haltung, oder? Was die Leute in dem Moment haben, oder? Fast resigniert. Und das ist ja mega schade, weil das ja nicht der Wahrheit entspricht, oder nicht der Kompetenz entspricht, was sie haben, weil man es einfach in der Prüfung nicht anbriefen kann. Aber jetzt nimmt es mich natürlich schon Wunder, wie hast du mit diesen Klientinnen geschafft an ihrer Prüfungsangst?
Ja, also da kann man wirklich viel machen. Das eine ist die klassische, sage ich jetzt mal, Handhabung nach Individualpsychologie, dass man wirklich mit Kindheitserinnerungen schafft. Das heisst, man geht wirklich, man holt die Erinnerungen führen mit den Gefühlen, die dazu passen. und versuche dort eine Handlungserweiterung zu machen. Das heisst, in der Erinnerung schaut man, was sind für Gefühle herum, und das sind oftmals eben Gefühle von der Ohnmacht oder vom Ausgeliefertsein. Und dann versucht man, wieder zurück in die Erinnerung zu gehen und eine Alternative zu schaffen. Also zu schauen, zum Beispiel, wie würdest du heute als erwachsene Frau mit deiner ganzen Weisheit oder auch als erwachsener Mann, wie würdest du heute reagieren, wenn du jetzt zurückgehen in die Erinnerung? Und jetzt hast du wieder genau die Situation und der Lehrer oder die Lehrerin fragt etwas und du weißt einfach nicht, was sagen. Und dort hilft es manchmal nur schon, wirklich zu sagen, ja, ich könnte vielleicht eine Frage stellen und sagen, ich habe die Frage nicht verstanden, könnt Sie die Frage nochmal stellen? Das ist auch schon, das tut wie die Schockstarre aufweichen. Oder? Weil im Erleben vom Klient oder von der Klientin mit dem Thema hört es dort auf. Es hört mit dieser Schockstarre auf. Mhm. Und dann ist man wie eben gelähmt. Man weiss nicht, weder Fürschi noch Hinderschi. Es gibt wie keine Lösung. Mhm. Und wenn man dann so zurück in die Erinnerung geht und sagt, ja, wie würdest denn du heute reagieren? Und man würde nur schon einfach sagen, ja, ich könnte ja fragen.
Mhm,
das
absolut.
Das ist schon eine Alternative.
Du bist schon am Handeln, oder? Der Richtig. Schock ist, du erstarrst und machst gar nichts, oder? Und wenn du schon nur eine Gegenfrage stellst oder schon nur sagst, oh, das weiss ich jetzt gerade nicht, vielleicht weiss das jemand anders, kann man es wie, also man macht etwas. Ich glaube, das kann schon viel aus der Erstarrung helfen, in die Handlung zu kommen.
Absolut, ja. Genau.
Oder auch, um ein bisschen Zeit schinden, das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber einfach, um nochmal durchschnaufen und sagen, Moment, frage mal nach, vielleicht kann ich bis dann wieder büscheln, um was es geht.
Ja, richtig. Mhm. Also das ist sicher eine gute Variante. Oder manchmal klingt das nicht. Also manchmal ist es wie schwierig, dass man gar keine Alternative findet jetzt in der Kindheitserinnerung. Und dann frage ich einmal gern, ja, was hat echt das Kind damals über sich gedacht in dem Moment? Und dann kommen oft Sätze wie, ja, ich kann es nicht, ich bin unfähig. Und dann frage ich, was hättest du damals gebraucht, um weitermachen? Und dann helfe ich manchmal auch mit. Also ich mache dann wie so Angebot von Sätzen. Und die Klienten und Klientinnen, die spüren dann, was mit ihnen in Resonanz geht. Aber das sind dann oft so Sätze wie, du bist richtig, du bist sicher, du gehörst dazu. Und dort stelle ich oft wirklich eine Entspannung fest. Im Gesicht, also das sieht man dann auch gerade, dass wie etwas passiert von, hey, ich bin trotzdem wertvoll, so oder so. Und dort sieht man dann, also es wird dann wie relativiert, die ganze Angst. Es geht dann nicht mehr um die ganze Existenz, die man in Frage stellt, weil das passiert ja im Kopf vom Klienten oder von der Klientin. Man tut die Angst eigentlich völlig überdimensional darstellen. Und in Wirklichkeit ist es ja nur eine Prüfungssituation, also eine einzelne Situation, wo eigentlich nichts kann. Also ja, natürlich ist es blöd, wenn man die Prüfung nicht besteht, aber es ist nichts Lebensbedrohliches, sag's mal so.
Das heisst, man verbindet, wenn ich die Prüfung nicht bestehe, dann passiert etwas Schlimmes.
Ja, richtig,
so
ja.
In dem Sinn.
Genau.
Ja.
Zum Beispiel, wenn ich die Prüfung nicht bestehe, dann gehöre ich nicht dazu. Oder man könnte auch sagen, nur wenn ich die Prüfung bestehe oder nur wenn ich Leistung erbringe, gehöre ich dazu. Nur wenn ich ja, ein Resultat mit heimnehme, bin ich wertvoll. Mhm. Und das sind dann die irrtümlichen Ideen, die dann das Ganze so gross machen.
Ja, also man hat das Gefühl, wenn ich die Leistung nicht bringe, dann werde ich als Mensch oder als Person wie abgelehnt oder verurteilt,
ja,
oder
richtig.
Bewertet.
Und das geht. Dort ist wirklich Knacknuss. Es geht nicht um Prüfung, sondern im Kopf vom Klient, von der Klientin geht es um viel, viel mehr. Also es geht, man kann sagen, wirklich um die eigene Existenz. Also man stellt sich dann ganz in Frage. Ich bin ein Versager. Wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich ein Versager im ganzen Leben.
Aber auch verständlich, jetzt gerade wenn du die Situationen nochmal überlegst, du bist in der Schule vor allen und du weisst es nicht und vielleicht eben kommen noch Reaktionen, wie du gesagt hast, Isabel, da lacht vielleicht noch jemand. Dann verknüpfst du das natürlich so oder die Eltern reagieren sehr barsch und streng und trennen es ja dann auch nicht ab. Also dort ist dann wirklich die ganze Persönlichkeit, die versagt hat.
Und das muss ja auch eine grosse Angst sein vor dem, weil sonst wäre ja die Angst nicht so unverhältnismässig, oder?
Ja.
Also die Koppelung oder die Interpretation, die man dazu hat, muss wirklich, wie du fast gesagt hast, existenziell sein, weil sonst müsste es ja gar nicht in so einen Zustand bringen, wenn es nicht so, das Resultat nicht so wichtig wäre, oder?
Genau, und darum ja die körperlichen Reaktionen. Ja. Herzrasen, Blackout, Atemnot.
Ja.
Konzentration, Übelkeit. Ja. Also das ist wirklich, der Körper sagt, hey, wir sind in Gefahr.
Ja.
Wir sind in Gefahr. In grosse Gefahr, sonst würde der Körper nicht so reagieren.
Ja, ja. Definitiv, ja. Macht Sinn, aus der Perspektive.
Ja.
Handelst richtig, oder?
Ja. Definitiv. Und wenn man aber eben dann erkennt, dass man trotzdem dazugehört oder wertvoll ist, auch wenn man eine Prüfung nicht besteht, dort entsteht Entspannung.
Mhm.
Wenn man das wie kann relativieren und sagen, hey, ich gehöre sowieso dazu. So oder so. Mein Wert ist unantastbar.
Mhm.
Unabhängig von der Leistung. Dann kann man ganz anders dran angehen. Dann reagiert der Körper auch nicht mehr so, logischerweise, weil man ist dann nicht mehr in Lebensgefahr. Ja, und zu deiner Frage zurück, Isabel, wie man in solchen Situationen mit Klienten oder Klienten kann arbeiten kann. Also gerade wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, um das Thema anzugehen, dann finde ich auch die Methode «Denken, Fühlen, Handeln» heisst die. Die finde ich auch sehr gut. Und dort geht es wie darum, zum sichtbar machen, wie eben unsere Gedanken unser Verhalten steuern tut. Und ich mache das dann ganz praktisch. Also ich nehme dann einen Flipchart und dann zeichne ich 3 Spalten. Zeichnen.
Mhm.
Und in die erste Spalte schreibe ich dann das erste Mal auf, du dich mal, versuch dich daran zu erinnern, zum Beispiel bei der letzten Prüfung oder wenn du an die Prüfung gehst oder einfach in die Situation hineinversetzen, was denkst du denn üblicherweise? Und dann kommen dann so Gedanken wie, ich kann es eh nicht, ich bin eine Versagerin. Was denken die anderen, wenn sie erfahren, dass ich nicht bestehe? Und dann in der zweiten Spalte schreibe ich dann alle Gefühle auf. Die hängen ja aus individualpsychologischer Sicht direkt mit den Gedanken zusammen. Mhm. Das ist ja aneinander gekoppelt. Und dann kommen die Gefühle auf wie Stress, Druck, Angst, Panik. Und dann in der dritten Spalte kommt dann die Handlung. Also was ist dann die Handlung? Also das ist dann die logische Konsequenz aus diesen Gedanken und den Gefühlen folgt dann die Handlung. Und das kann dann eben sein, zum Beispiel, ja, ich laufe davon oder ich muss sogar erbrechen oder ich stottere oder ich erstarre. Und jetzt wissen wir ja, dass eben Denken, Fühlen, Handeln, dass das immer einen direkten Zusammenhang hat. Und jetzt kann man das natürlich auch umkehren. Und sagen, okay, jetzt wo wir das wissen, dass alles beim Gedanken anfängt, was muss ich dann denken, wenn ich ein anderes Resultat will?
Mhm.
Und darum fange ich dann einmal, also ich nehme dann einen neuen Flipchart und fange mit der dritten Spalte an. Und dort tue ich mit dem Klienten, mit der Klientin wie zuerst mal aufschreiben, was ist denn das gewünschte Resultat? Was wünschst du dir auch für eine Handlung? Und dann kommt zum Beispiel, ich bleibe ruhig und konzentriert, ich bin bei mir, ich lese die Fragen genau durch. Und dann gehe ich auf Feld 1, also Spalte 1 und frage, und welche Gedanken musst du jetzt denken, damit du das Resultat kannst erwarten? Und dort macht es meistens dann Klick, weil es ist dann wirklich nachvollziehbar. Und dann kommen dann so Gedanken wie, ich kann mich konzentrieren, ich bin fähig, ich bin gleichwertig, ich vertraue mir, ich gehöre sowieso dazu. Mein Wert ist unantastbar etc. Und dann frage ich, ja, was kommen denn für Gefühle auf, wenn du das denkst? Und dann kommen Gefühle wie Freude, Mut, Gelassenheit. Und es ist dann wirklich so, dass
ja, oftmals gelingt es wirklich, dass die Leute dann rauslaufen und sagen, hey, cool, also doch, das ist eine Chance und ich packe das jetzt. Also man geht dann mit anderen Gefühlen dran an.
Das ist mega spannend. Laura, kannst denn du auch etwas sagen, wie gross die Erfolgsquote ist?
Ja, also das eine ist, Erfolgsquotenprüfung bestehen. Das ist natürlich, das ist wieder etwas anderes. Also um das geht es jetzt nicht. Weil es kann sein, dass sich jemand einfach wirklich dann nicht vorbereitet oder, keine Ahnung, einen schlechten Tag hat. Das kann ja immer passieren. Man kann ja immer durch eine Prüfung durchfallen. Aber was sicher ist, ist, dass die Leute mir berichtet haben, dass sie ganz anders an die Prüfung gegangen sind. Es hat schon angefangen, dass sie ruhiger geschlafen haben. Der Weg war anders dorthin. Und einfach nicht so einen riesigen Stress, sondern vielleicht eben auf dieser Skala irgendwo bei einem 4, 5, so dass sie haben können sagen, mal, so konnte ich die Prüfung machen.
Mega schön.
Ja, und dann liegt es nicht mehr an dem. Also dann gehe ich jetzt nicht wegen dem durch, sondern vielleicht halt wegen irgendetwas anderem, aber nicht, weil man wie, ja, weil die Angst einfach überhand genommen hat.
Das klingt sehr ermutigend, dass man das auch mal könnte angehen. Ich bin sicher, es gibt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich auch mit der Prüfungsangst identifizieren können. Hättest du denn verschiedene irgendwie Tipps, gerade so, was ich jetzt gerade umsetzen könnte, zu
Hause? Ja, also, erstens denke ich, ist es wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, dass es nur, ja, für ein Schlusszeichen, um eine Prüfung geht. Es geht nicht um die ganze Existenz. Also wie mal da ja, die Verhältnismäßigkeiten abgleichen. Nachher ist es natürlich wichtig, dass man sich gut vorbereitet. Das kann man nicht wegzaubern. Und eine gute Vorbereitung heisst auch genug Zeit einplanen für die Vorbereitung. Und das ist aus meiner Sicht mehr wie die halbe Miete, eine gute Vorbereitung. Dass man wirklich kann sagen, okay, ja, es kann immer mal etwas passieren, aber ich gehe vorbereitet. Mhm. Das finde ich einmal, ja, also das würde mich persönlich jetzt auch stressen, wenn ich jetzt merke, wenn ich mich einfach ein bisschen besser vorbereitet hätte, dann hätte es gehen können, aber wenn ich einfach gegangen und ich bin so halbpatzig vorbereitet, dann ja, das ist blöd. Dann würde ich wirklich empfehlen, so einen stärkenden Satz mitzunehmen, um eben das Denken, Fühlen, Handeln direkt anwenden. Zum Beispiel könnte man eben draufschreiben, ich gehöre so oder so dazu. Oder ich bin fähig, ich kann mich konzentrieren, ich bin richtig, ich vertraue mir. Das Gleiche geht natürlich auch mit einem Bild. Passt auch hervorragend. Also man kann auch ein Bild mitnehmen, das einem gute Gefühle vermittelt, gute Gedanken. Dann finde ich es auch wichtig, dass man sich vorstellt, wie, ja, wie toll das es dann wird sein, wenn man das Diplom dann in der Hand hat. Das sieht man ja auch bei den Spitzensportlern, die tun das immer so visualisieren. Und ja, vielleicht gerade die jetzt zuhören, die können das gerade mal probieren, so sich eine Situation vorzustellen. Wie ist es denn, wenn ich ja, das Diplom oder das Resultat, das ich mir so wünsche, wenn das dann erreicht ist?
Ja, die positiven Gefühle, da geht man wirklich mit positiven Gefühlen drin.
Ja, ja, genau. Dann, was ich auch würde machen, aus persönlichen Erfahrungen heraus, ich würde immer Musik mitnehmen oder vielleicht auch ein entspannendes Buch. Aber einfach, es ist ja oft so, dass dann unmittelbar von der Prüfung, wenn man dann auf andere Kandidaten stößt, dass man dann sich gegenseitig anfängt aufschaukeln. Also ich kenne das.
Ja,
also
ja,
ich bin da auch so eine Spezialistin, wo eben, bei mir ist die Gefahr auch da, dass ich dann jemanden höre, der sagt, ja, hast du die Frage gelesen? Und ich dann könnte denken, ui, nein, mein Gott, nein, die Frage habe ich nicht gelesen. Was ist, wenn genau die kommt?
Genau, was? Das haben wir auch müssen lernen.
Ja, genau, was? Das haben wir auch müssen lernen, ja. Das sind so die typischen Fragen, die eigentlich völlig unnötig sind. Also darum, ich bin eher für in der Ruhe bleiben, mit Musik, bei sich bleiben, dass es einfach nicht, ja, dass man sich nicht gegenseitig anstecken tut. Und dann, was ich auch noch empfehlen würde, ist, sich auch zu überlegen, wie man sich feiern will, wenn man die Prüfung bestanden hat. Mhm. Ja, was für eine Belohnung.
Absolut. Nach getaner Arbeit, dass man es feiern, wenn mal etwas erreicht ist. Genau. Geht das ist wieder, auch Vorfreude, gell?
Geht dann wieder in das Visualisieren, ja, in das, genau, Bildliche, die, ja, positive, ja, Gefühle führen holen.
Genau.
Mega spannend. Ja, wir haben extrem viel gehört. Ich glaube auch, dass Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel mitnehmen, jetzt auch, was sie heim machen können, ausprobieren. Laura, hast du noch so zusammenfassend noch mal das Wichtigste kompakt?
Ja, also ich denke, wenn man merkt, dass man eben so eine übersteigerte Angst hat bei Prüfungen, dann empfiehlt es sich, wie bei jeder Angst übrigens auch, sich einem Thema zu stellen. Also man kann da wirklich viel machen. Und wichtig finde ich auch, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dass man liebevoll und mit einem Mitgefühl an das Thema herangeht und das auch anerkennt, dass das eine riesige Leistung ist, wenn man mit diesen Ängsten zu kämpfen hat.
Wunderbar. Danke vielmals für das grossartige Thema, das du gebracht hast, wo wirklich viele wahrscheinlich sich identifizieren können. Und da haben wir ganz viele spannende Sachen von dir mitbekommen. Herzlichen Dank. Ja. Und euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, danken wir für das Zuhören. Und bis eine nächste Folge.
Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Der Podcast wird von der SKIPA, das ist die Schweizerische Gesellschaft für Individualpsychologie, nach Alfred Adler ermöglicht. Wenn du deine persönlichen Themen mit einer Fachperson besprechen willst, findest du unter www.alfredadler.ch ein Beraterinnenverzeichnis nach Region und Thema. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und auch das nächste Mal mit dabei bist. Herzlichen Dank für deine Zeit und dein Interesse.